HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Meine Damen und Herren am Gleis 8, bitte beachten Sie, IC 2159 wird wegen Verspätung aus vorheriger Fahrt voraussichtlich 25 Minuten später eintreffen.
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, sind wir, ich sage jetzt mal, zeitlich nicht ganz da, wo wir zeitlich normalerweise sein müssten.
Ja, und das tut uns auch wirklich leid.
Eröffnung 2011 abgesagt, 2012 abgesagt, März 2013 abgesagt, im Oktober 2013 auch. Neuer Versuch, Juni 2017.
Da machen wir überhaupt gar keine Sorgen, weil das ist beschlossen, dass es fertig wird.
Mit Eifer und mit viel Bedacht war dieses stolze Werk vollbracht. Schaut her, wie prächtig dieser Bau empor sich reckt zum Himmelsblau.
Es sieht eindrucksvoll aus, aber ich habe gehört, dass es eigentlich schon vor 3 Jahren fertig werden sollte.
Also wir haben natürlich weiterhin das Ziel 2020, aber es wäre unrealistisch, nicht die Möglichkeit einzuräumen, dass es auch 2021 wird.
Jetzt haben wir einen Bus verpasst.
Und warum?
Ha, weil du immer so unpünktlich bist.
Ein bisschen stolz sind wir ja schon darauf, als Volk der Dichter und Denker zu gelten und auf unsere Pünktlichkeit. Sie ist Teil unseres Selbstverständnisses. Doch wo ist sie eigentlich geblieben? Die Elbphilharmonie wurde mit einer Verspätung von fast 7 Jahren eröffnet. Der Berliner Flughafen, der 2012 seinen Betrieb hätte aufnehmen sollen, kann hoffen, mit seiner Verspätung zumindest mal unter 10 Jahren zu bleiben. Und der Termin für die Regierungsbildung steht weiter in den Sternen. Statt Pünktlichkeit hat die Verspätung Einzug gehalten ins deutsche Wesen. Und man fragt sich, was das für Auswirkungen auf den Lebensalltag hat. Vielleicht sind wir ja, zumindest im europäischen Vergleich, gar nicht so gut gefahren, mit unserem Eifer ja keine Verspätung zuzulassen. Haben wir den Ruf, so super pünktlich zu sein, effizient und genau gar zu Unrecht? Erbarmen, zu spät, vom Ende deutscher Pünktlichkeit, HR2 Kultur der Tag. Und woran denken viele zuerst, wenn es um Verspätungen geht? Vielleicht an die Deutsche Bahn und ihre Comedy-Preis-verdächtigen Durchsagen?
Guten Tag, meine Damen und Herren, im Intercity-Express Mauritz Ravel auf der Fahrt von Hamburg nach Stuttgart Hauptbahnhof. Ihr Zugbegleiter ist Hartwig Heinzelmann. Ich und mein Deutsche Bahn-Team möchten Ihnen in Zusammenarbeit mit der Kulturwelle HR2 vom Hessischen Rundfunk erstmalig gerne einen neuen Service akustisch-kulinarischer Art bieten, indem wir Ihnen klassische Musik in besonderer Zusammenstellung bieten. Bahncard 100-Inhaber können diesen besonderen Service auch in stereophonischer Kopfhörerwiedergabe abhören. Wir werden dazu in wenigen Minuten zum Preis von 2 Euro Kopfhörer an musikalisch interessierte Reisende verteilen.
Die Bahn. Eigentlich hat die Bahn ja zugesagt, dass sie Entschädigung zahlen würde bei Verspätungen von mehr als einer Stunde. Aber auch hier liegt wie so oft die Tücke im Detail. Wie Ulrich Sonnenschein erfahren hat, als er kürzlich 1,25 Stunden zu spät zu einem Termin kam.
Für viele Bahnreisende mag der Satz von Bahnchef Richard Lutz etwas zynisch geklungen haben. Das eigentlich für 2017 angepeilte Ziel von 80% pünktlichen Zügen werde die Bahn im Fernverkehr nicht mehr erreichen. 80%? Längst hatte man sich mit viel weniger abgefunden. Eine leichte Verspätung nimmt man in Kauf. Schließlich weiß man, wie Züge im Ausland verkehren und erwartet nichts Unmögliches. Und sollte es dann doch einmal mehr werden, verspricht die Bahn ja Folgendes.
Ist eine Verspätung von über 60 Minuten absehbar, können Sie sich den vollen Fahrpreis erstatten lassen und ein anderes Verkehrsmittel wählen.
So schön, so unbestimmt. Am vergangenen Sonntag war ich im Zug von Frankfurt nach Kassel unterwegs, zu einem wichtigen Termin. Ja, die gibt es auch sonntags. Ich hatte mir einen Zug rausgesucht, der angenehme 30 Minuten vorher in Kassel eintreffen sollte. Zwar musste ich in Fulda umsteigen, doch das machte mir nichts. Erstmal. Es war kalt und zugig auf dem Frankfurter Bahnhof. Das war meine einzige Sorge, als 5 Minuten Verspätung für meinen Zug angesagt wurden. Dabei blieb es auch, als er kam, setzte ich mich auf meinen Platz und begann zu lesen. Nach wenigen Metern Fahrt kam der Zug erneut zum Stillstand. Anders als wenige Wochen zuvor, als der Zugführer detailliert Auskunft gab über Gründe und Dauer des Stillstandes, wurde hier nur gesagt, wir sind außerplanmäßig zum Stillstand gekommen. Gut zu wissen, dachte ich mir und las weiter. Im weiteren Verlauf allerdings kamen immer wieder Durchsagen, die unsere Verspätung deutlich machten und die Frage aufwarfen, ob der Anschlusszug in Fulda noch erreicht werde. Als der Schaffner dann kam, um, wie es seine wichtigste Aufgabe ist, die Tickets zu kontrollieren, fragte ich besorgt nach meinem Anschluss. Nein, sagte er, der Zug werde nicht warten, das hätte man ihm gerade abgelehnt. Und auch der Regio, der 10 Minuten später aus Fulda fahren sollte, werde nicht mehr erreicht. Nicht, dass dieser Zug bei einer Fahrzeit von circa 1,5 Stunden im Gegensatz zu 30 Minuten mit dem ICE irgendwie sinnvoll gewesen wäre, aber das nur nebenbei. Mein nächster Zug werde in gut 1 Stunde aus Fulda abfahren. Damit würde ich aber statt 1/2 Stunde zu früh über 1/2 Stunde zu spät zu meinem Termin kommen. Ah, dachte ich, ab 60 Minuten entschädigt mich die Bahn und bat den Schaffner um ein sogenanntes Fahrgastrechteformular, welches er mir unverzüglich aushändigte. Unterschreiben und die Verspätung anerkennen wollte er jedoch nicht. Schließlich habe sein Zug ja nur 15 Minuten Verspätung und nicht 60. Ich solle mich an die EU-Kommission wenden, sagte er auf meine nicht mehr ganz entspannte Beschwerde. Um mich herum schüttelten Fahrgäste mit den Köpfen und gaben wunderbare Verspätungsgeschichten zum Besten. Ich stieg also in Fulda aus, trank einen Kaffee, las mein Buch und informierte meine Verabredung. In dem zweiten ICE versuchte ich es dann nochmal. Nachdem ich erfolgreich begründen konnte, warum ich im falschen Zug saß, auf einem nicht reservierten Platz, fragte ich nach der nötigen Unterschrift. Natürlich nicht, sagte die Schaffnerin verständlicherweise, schließlich sei ihr Zug ja pünktlich, und zwar auf die Minute. Als ich in Kassel ankam, war alles weiß, Chaos auf den Straßen und meine Verabredung ebenfalls zu spät. Auf einen dritten Versuch, doch noch eine Entschädigung für meine circa 70 Minuten umfassende Verspätung zu bekommen, habe ich aus Gründen psychischer Gesundheit verzichtet.
Ein Fahrgastrechteformular garantiert noch keine Fahrgastrechte. Die Bahn und die Verspätungen, das ist eine unendliche Geschichte. Derzeit fahren nach Bahnangaben die meisten Züge pünktlich ab, wobei unter pünktlich Abweichungen vom Fahrplan von bis zu 5 Minuten und 59 Sekunden noch zählen. Im Regionalverkehr erreicht die Bahn deutlich bessere Pünktlichkeitswerte als im Fernverkehr. Dr. Heiner Monheim ist nicht nur passionierter Bahnfahrer, sondern auch emeritierter Professor für angewandte Geografie, Raumentwicklung und Landesplanung und auch von dieser Seite her Bahn- und Verkehrsexperte. Schönen guten Abend, Herr Professor Monheim.
Schönen guten Abend.
Wenn es stürmt und schneit, wenn umgestürzte Bäume oder Eis die Strecken unpassierbar machen, dann hat ja jeder Verständnis, dass es da zu Verspätungen kommt. Aber wenn wir von extremen Wetterereignissen mal absehen, welche Gründe gibt es noch für diese häufigen Verspätungen im Fernverkehr der Bahn?
Naja, der Hauptgrund ist zunächst mal der Kapazitätsengpass im Netz. Wir haben in der Ära Medorn leider Gottes das Netz ziemlich desinvestiert, also viele, viele Überholgleise gesperrt und beseitigt, viele Weichen rausgerissen. Die Kapazität des Netzes ist deutlich reduziert worden. Fachleute gehen mindestens von einem Drittel aus. Das heißt, wenn vor Ihnen irgendwo ein Zug liegen bleibt und Sie kommen mit dem nächsten Zug, kommen Sie an diesem Zug nicht vorbei, weil es fehlen die Weichen. Es fehlen die Überholgleise. Also das ist erstmal ein Problem der Infrastruktur. Das geht dann weiter in die Bahnhöfe. Weil die Knotenpunkte natürlich, wenn außerplanmäßig Züge ankommen, Reserve haben müssen, Kapazitätsreserve. Und am Ende gibt es auch noch einen häufigen Grund, das sind technische Mängel an den Fahrzeugen, insbesondere auch an den ICE. Wir haben ja 4 Generationen von ICE. Die erste Generation ist in die Jahre gekommen. Wenn Sie so wollen, sind das alles Unterhaltungsmängel, weil die Bahn ja einen gnadenlosen Sparkurs gefahren ist und weil deswegen man eben nicht immer in die Werkstatt fährt, um erneut und erneut Unterhaltungsmängel abzustellen, sondern man fährt, wie man so salopp sagt, auf Verschleiß.
Und auf Kante. Keine überschüssigen Züge, die parat stehen. Welche Rolle spielen die Baustellen?
Also die Baustellen sind auch ein Grund. Es gibt im Jahresschnitt immer so um die 300 kleinere und größere Baustellen. Am gravierendsten sind natürlich so Baustellen, wie das in Rastatt passiert ist, wo im Zuge mit einer Untertunnelungsmaßnahme ein ganzes Gleisstück abgesackt ist, wo dann also für Wochen der Fernverkehr in die Schweiz auf der höchstbefahrenen deutschen Strecke zum Erliegen kam und dann gnädig mit Schienenersatzverkehr, will sagen, mit Bussen weitergefahren wird. Das zeigt sehr deutlich, dass das Problem auch ist, dass wir viel zu wenig Umleitungsstrecken haben. Also eben auch da rächt sich das System Medon, weil wir ein großes Elektrifizierungsdefizit haben. Also der ICE kann ja nur mit Strom fahren und wenn die potenzielle Umleitungsstrecke nicht elektrifiziert ist, kann er die nicht benutzen. Also wir haben da eine ganze Menge Infrastrukturprobleme, die letztlich Ergebnis verfehlter Bahnpolitik sind, weil die Bahnpolitik insbesondere in den 90er Jahren und zu Beginn des Jahrtausends eine gnadenlose Sparpolitik war, nach dem Motto, wir wollen uns hübsch machen für den Börsengang. Und eine kleine, feine Bahn ist eben besonders hübsch für den Börsengang, der dann zum Glück abgesagt wurde.
Hübsch für den Börsengang, aber nicht hübsch für den Kunden. Zeitersparnis ist ja ein großes Thema für den Kunden. Und wenn die Bahn konkurrenzfähig sein will, dann muss sie an diesem Punkt arbeiten. Berlin-München in unter 4 Stunden, das ist jetzt ein Fortschritt. Es hätte aber durchaus noch schneller gehen können, wenn man die Strecke geradliniger gebaut hätte, ohne den Umweg über Erfurt und Bamberg. Wie groß geschrieben wird denn der Faktor Zeit bei der Bahn?
Also die Bahn guckt auf Höchstgeschwindigkeitszeiten und hat überhaupt keine Systemphilosophie für die Zeit. Ich will das mal deutlich machen. Im Gesamtschnitt aller Bahnreisenden verbringt ein Bahnreisender etwa 60% seiner Reisezeit im Zug und 40% außerhalb des Zuges. Zum Beispiel, wenn Sie umsteigen wollen, wie eben Ihr Kollege deutlich gemacht hat, und wenn Sie dann 40 Minuten rumstehen. Das eine ist die Systemzeit, also da wird die Reisezeit aller Fahrgäste von ihren Quellen bis zum Ziel addiert und die müsste eigentlich minimiert werden. Dazu trägt dann bei, wenn Sie einen dichteren Takt haben, wenn wir im Fernverkehr zum Beispiel einen Halbstundentakt hätten, dann müssen Sie halt nicht so lange warten. Die Bahn ist fixiert auf Hochgeschwindigkeitskorridore, dem dienen die Neubaustrecken Köln-Frankfurt, Stuttgart-Mannheim, Würzburg-Hannover. Das sind also die Neubaustrecken gewesen, jetzt eben München-Berlin. Und da wird isoliert an einer Stelle plötzlich Hochgeschwindigkeit gemacht und dann landen sie am Ziel und dann geht es aber 40 Minuten lang nicht weiter. Was hilft mir das, wenn ich unterwegs mal 300 Stundenkilometer gefahren bin und wenn ich danach 40 Minuten rumstehe? Das macht die Schweiz ganz anders. Die denkt immer nur in Systemzeiten und deswegen ist man in der Schweiz, obwohl es da keine Hochgeschwindigkeit gibt, als Bahnreisender sehr viel schneller als in Deutschland.
In der Schweiz versteht man auch was anderes unter Pünktlichkeit. Da ist es nämlich so, wenn der Zug weniger als 3 Minuten später am Bahnsteig ankommt, dann gilt er als pünktlich. Und dazu ist Bahnfahren in der Schweiz auch noch günstiger als bei uns. Wieso macht die Schweiz das so viel besser?
Naja, günstiger, da Sie denken jetzt an die Preise vermutlich. An sich sind die Tarife, wenn Sie die durchschnittlichen, wir haben ja ein Riesentarifsystem in Deutschland mit 1000 verschiedenen Preisen. Aber wenn Sie es vergleichen, dann ist zunächst mal das Preisniveau des Normalpreises in der Schweiz nicht günstiger als in Deutschland. Aber in der Schweiz haben ja ganz viele Millionen Schweizer haben das Generalabo.
Genau,
also, wenn
darauf
Sie so wollen, die
habe ich abgezählt, ja.
Und außerdem haben viele Millionen die sogenannte Bahncard 50, die in der Schweiz Halbtagsabo heißt. Und von daher, weil die Schweiz halt ein Volk von Bahnfahrern sind, fährt in der Schweiz fast niemand mit einer Einzelfahrkarte. Deswegen gibt's auch das ganze Schwarzfahrerproblem nicht. Wir in Deutschland, wir haben ja Tausende von Sheriffs, die unterwegs sind, um Schwarzfahrer zu jagen. Dieses Problem haben die Schweizer nicht, weil die Menschen eben ganz überwiegend auf der Basis von Abonnements unterwegs sind.
Warum ist die Schweizer Bahn so viel attraktiver für die Schweizer Bevölkerung, als es für die Deutschen ist?
Naja, also erstens, Schweizer Bahnchefs verstehen was von ihrem Geschäft. Die sind immer in der Bahn groß geworden. Die deutschen Bahnchefs kamen aus der Autoindustrie, die deutschen Bahnchefs kamen aus der Luftfahrtindustrie und haben vom Bahn erstmal wenig Ahnung gehabt. Also die mussten erstmal in die Lehre gehen, in Anführungszeichen. Dann sind sie überwiegend eben mit dem Sparauftrag in diesen Job geraten. Es sollte ja immer die Bahn saniert werden und sanieren hieß in dem Verständnis, etwa Kanzler Schröder, als er Medon berufen hat, da war das Verständnis, sieh zu, dass du Geld sparst mit der Bahn. Also nicht, mach eine Bahn, die deutlich mehr Fahrgäste kriegt, mach eine Bahn, die klimapolitisch als der Haupttrumpf ausgespielt wird, sondern der Auftrag war, saniere die Bahn, damit sie klein und fein wird. Und im Güterverkehr war das ganz katastrophal, weil wir ja ein Riesenproblem mit unseren Lastern auf den Autobahnen haben. Wenn man aber eine kleine, feine Güterbahn macht und etwa über 80% aller Industriegleise und Anschlussgleise stilllegt und abklemmt, dann muss man sich nicht wundern, wenn auf den Autobahnen ein LKW nach dem anderen ist. Klimapolitisch ist das Harakiri. Das ist einer der Gründe, warum Deutschland seine Hausaufgaben in der Klimapolitik nicht geregelt kriegt. Und man kann nur hoffen, dass die Kanzlerin irgendwann mal den Unsinn sieht. Die hat ja nun Stuttgart 21 gewissermaßen angeordnet. Das muss bis zum bitteren Ende durchgehalten werden. Wenn Stuttgart 21 fertig werden sollte, wo ich immer noch große Zweifel habe, dann wird es ein Riesenengpass im südwestdeutschen Schienennetz werden, weil die Kapazität mit dieser Riesenbaumaßnahme ja nicht erweitert wird, sondern es wird da Kapazität weggenommen, verglichen mit dem alten Kopfbahnhof.
Also da könnte man vieles besser machen bei der Deutschen Bahn. Ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Rainer Monheim. HR2 Kultur der Tag. Erbarmen, zu spät, vom Ende deutscher Pünktlichkeit. Wie man auf andere wirkt, das können nur die anderen beschreiben. Wie wirken wir auf Menschen, die in einem anderen Land aufgewachsen sind? Sehen die uns als die, die immer pünktlich sind? Die Israelin Vera Eliashiv beschreibt die Deutschen so.
Die meisten Nichtdeutschen ließen sich von dem Wunschbild überzeugen, dass die Deutschen über sich selbst in die Welt setzten. Sie halten die Deutschen für groß, blond, sehr pünktlich und sehr höflich. Auch ich, nach äußerlichen Merkmalen der Deutschen befragt, würde nach bestem Wissen und Gewissen die Deutschen als groß, blond, pünktlich und höflich beschreiben. Daher war ich trotz meiner früheren Erfahrungen ziemlich erstaunt, als durchaus nicht alle Männer und Frauen auf meine 160 Zentimeter von oben herabsahen. Nicht weniger überrascht war ich festzustellen, dass zum Beispiel in den riesigen Esslokalen im Rheinland, in denen man zu Hunderten Kopf an Kopf sitzt, nicht mein brauner Kopf herausfiel, sondern eher ein Flachsblonder. Weniger angenehm war die Erkenntnis, dass meine deutsch genannte Pünktlichkeit mir hier in Deutschland selbst nicht weniger Schuldgefühle einbrachte als in meiner eigenen Heimat. Dadurch nämlich, dass ich anderen Schuldgefühle verursachte, indem ich auf sie zur verabredeten Zeit wartete. Pünktlichkeit ist des Königs Höflichkeit. Vielleicht ist heute jedoch die Unpünktlichkeit des Bürgers ebenso höflich.
Es gibt Momente, da ist es höflicher, ein bisschen später zu kommen als verabredet, aber eben nur ein bisschen. Wir Deutsche empfinden uns als effizient und pünktlich. Wenn es länger dauert, dann kommen wir nicht so gut klar damit. Das ist gut zu sehen auch an der Regierungsbildung derzeit. Die Wahl war am 24. September und jetzt, 3 Monate später, haben wir noch immer keine neue Regierung. Wir haben eine geschäftsführende Regierung, dümpeln also nicht völlig führungslos durch die Wirren der Politik, aber die Situation wird zunehmend als Belastung gewertet. Auch weil es das bei uns so einfach noch nicht gegeben hat. Bei unseren Nachbarn schon. In den Niederlanden hat es 7 Monate gedauert, bis im Oktober eine neue Regierung stand. In diesem Zeitrahmen werden wir uns wohl auch bewegen. Auf jeden Fall tut sich gerade was. Heute hat der SPD-Parteivorstand beschlossen, Sondierungsgespräche mit der Union aufzunehmen. Aber auch das kann wieder dauern. Und es ist ja auch erstmal eine Sondierung.
Warten, warten, warten. Hammer's bald. Wann wird das endlich was? Wann kommt das neue Merkel-Kabinett? Wir Bürger, wir sind es leid, kommt endlich mal in die Gänge. Wir brauchen dringend eine handlungsfähige Regierung. So leiden wir Deutschen unter dem Interregnum, unter der lähmenden Ungewissheit. Werden sie sich einigen können? Jamaika, die Gelegenheit ist schon vertan. Jetzt haben wir nur noch eine Chance, bevor das Chaos und der Niedergang ausbricht. Wir erwarten umgehend, dass eine neue, stabile Bundesregierung sofort die dringenden Zukunftsfragen angeht. Digitalisierung, Investitionen in die Infrastruktur, demografiefeste Renten. Ach was, ich mach nur Spaß. Niemand kann es vor Spannung nicht mehr erwarten. Der Normalbürger merkt doch gar nicht, dass in Berlin niemand mehr regiert. Wir sehen Angela Merkel und Martin Schulz in der Tagesschau, sehen Merkel in Brüssel, Außenminister Gabriel auf Reisen, Umweltministerin Hendricks in Paris. Dass diese Regierung eigentlich nur noch geschäftsführend im Amt ist, merkt keiner. Denn genau das unprätentiöse Geschäftsführen, das ist ja Angela Merkels Regierungsmethode, auch wenn sie gerade eine reguläre Regierung führt. Nein, wir Bürger erwarten doch gar nichts Großes von so einem Merkel-Kabinett. Große Würfe wird es nicht geben, große Probleme, die dringend gelöst werden müssen, werden nicht gelöst werden. Ja, es müssen viel mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Da wird auch ein bisschen was getan, aber immer mit Maßen, nicht übertreiben. Glaubt auch nur ein Mensch, dass, wenn dann wirklich eine GroKo oder eine KoKo oder eine Minderheitsregierung kommen sollte, endlich ein Ruck durch dieses Land gehen wird und sich unser Alltagsleben zum Besseren oder Schlechteren ändern wird? Es wird keine Bürgerversicherung geben. Die Mieten in Großstädten werden nicht sinken. Es wird sich irgendwas bei den Steuern ändern, wahrscheinlich sparen wir da ein paar Euro. Der Soli wird irgendwie anders heißen. Und Katharina Barley wird Außenministerin oder so. Irgendeine überraschende Personalie, damit es überhaupt was geben wird, über das man reden kann. Die Ungeduld, bis all dieses unspektakuläre Zeug als definitiv verkündet werden wird, hält sich, glaube ich, bei den meisten Menschen doch ziemlich in Grenzen. Ob das im Januar kommt oder im Juli, kratzt wohl kaum ein. Ob wir jetzt Herrn Dobrindts abgegriffene Spottfloskeln von der linken ideologischen Mottenkiste der SPD vor der Koalitionsvereinbarung hören oder später mal während einer der schon heute absehbaren Koalitionskrisen, kann uns doch auch egal sein. Im Gegenteil, während da so öde sondiert wird, um Angela Merkel wieder eine Koalition zu verschaffen, damit sie ihre begehrte Stabilität bekommt, während wir darauf langmütig warten, erleben wir doch mal so richtig einen Bundestag, der noch nicht wieder in feste Koalitions- und Oppositionsbande gezwängt worden ist. Wir erleben Debatten, in denen eine Grüne sich mit der AfD fetzt und sie Applaus auch von Union und FDP bekommt, während nur AfD und die Linkspartei sich das Klatschen verkneifen. Sowas bringt doch immerhin ein wenig Spannung ins abendliche Tagesschaugucken und lässt manch einen sogar darauf hoffen, dass sich die Sondierer und Verhandler möglichst lange Zeit lassen.
Verspätung bei der Regierungsbildung und keiner merkt's. Christoph Keppeler zum Ende deutscher Pünktlichkeit, zumindest in diesem Bereich. Während bei uns die Politik also in der Warteschleife hängt, weil sich die Regierungsbildung nach der Wahl von 7 Parteien ins Parlament extrem schwierig gestaltet, geht das Leben weiter. Auch das Politische. Der geschäftsführende Außenminister Gabriel vertritt Deutschland in der Welt. Angela Merkel fährt weiterhin als geschäftsführende Kanzlerin nach Brüssel. Und dorthin schauen wir jetzt, um ein Bild zu bekommen davon, wie Deutschland gesehen wird. Welches Bild hat man von uns Deutschen in Europa? Und wie sind die anderen? Andreas Meyer-Feist ist unser Korrespondent in Brüssel. Andreas, was schätzen die anderen EU-Mitglieder an den Deutschen? Sind das Pünktlichkeit, Effizienz und Verlässlichkeit?
Ja, vor allem, dass sie bei Einladungen pünktlich kommen, nicht eine Viertelstunde zu früh, nicht eine Viertelstunde zu spät, sondern genau 5 Minuten nach dem Termin. Also wenn ich eingeladen bin, erwartet man von mir, zum Beispiel bei einem Empfang oder auch einem privaten Abendessen in Brüssel, dass man um 19.15 Uhr spätestens da ist. Am besten 19.05 Uhr, also wenn auf der Einladung steht 19 Uhr, 19.05 Uhr klingeln, dann ist man perfekt. Das Wichtigste ist, wann geht man? Also die Pünktlichkeit bezieht sich nicht nur auf das Kommen, sondern auch auf das Gehen. Als Deutscher geht man pünktlich um 23 Uhr. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, egal wie die Party läuft. 23 Uhr heißt es Sense, gehen. Da fährt kein Zug drüber. Ja, das schätzt man an den Deutschen.
Und die anderen bleiben dann noch?
Ja, die anderen bleiben natürlich, ja. Vor allem, also es gibt ja viele, die kommen nicht mit der U-Bahn. Der Deutsche kommt mit der U-Bahn. Andere kommen mit dem Auto, zum Beispiel die Belgier. Die fahren natürlich auch länger und sie kommen später, weil sie im Stau stehen, im Tunnel. Und sie fahren natürlich auch später, weil sie warten wollen, bis der Stau wieder weg ist, was etwa, naja, bis 1 Uhr morgens dauert in Brüssel. Ja, da gibt es schon feine Unterschiede, die mit der An- und Abreise zu tun haben. Aber da spielen die Deutschen tatsächlich eine ganz besondere Rolle.
Extreme Pünktlichkeit kann ja auch durchaus was Pedantisches haben. Gibt es da schon mal Augenrollen über uns?
Ja, vor allem von einem Franzosen habe ich da eine sehr interessante Erklärung mal bekommen, weil die Deutschen eben nicht so eine lange demokratische Tradition haben. Also da sagte mir jemand, dass ihr ja erst seit 1945 sozusagen Demokraten seid und im Osten noch viel später. Und deshalb würden die Deutschen, anstatt sich revolutionär demokratisch zu geben, miteinander zu handeln, zu reden, würden die sich lieber auf ewig gültige, feste Regeln verlassen. Und dazu zählt eben auch die Pünktlichkeit. Also wir sind so pünktlich, weil wir eben auch das Opfer der eigenen Inszenierung von Perfektion sind und weil man uns eben auch oft unterstellt, dass die Deutschen so genau sind, so pedantisch, weil sie nie revolutionäre Demokraten waren. Also auch das muss man sich dann hier in Brüssel anhören.
Und wie sind denn die anderen? Müssen die Deutschen sich oft gedulden, weil die anderen es mit den Zeiten nicht so genau nehmen?
Naja, es sind viele, die eben nicht sich in dieses Korsett der Pünktlichkeit begeben müssen. Aber es gibt eben auch eine europäische Harmonisierung in diesem Bereich. Niemand kann mir sagen, Österreicher sind unpünktlicher als die Deutschen oder die Franzosen. Also das ist ein bisschen Vorurteil, ist es dann natürlich immerhin dann tatsächlich. Aber nehmen wir mal Merkel und Macron, da heißt es, wir sind natürlich pünktlich und kommen immer ein bisschen früher als geplant. Also wenn man es mit den Deutschen sich gut stellen will, dann muss man natürlich ein bisschen pünktlicher sein und auch immer schon liefern, bevor die Deutschen überhaupt irgendetwas dazu sagen können. Ja, also die anderen nehmen es vielleicht nicht so genau mit der Zeit, aber man verlässt sich dann schon darauf, dass das schon klappt, wenn, ja, sag ich mal, wir das in die Hand nehmen.
Jetzt müssen die anderen ein bisschen warten auf die deutsche Regierungsbildung. Wird das als ungewöhnlich oder gar als bedrohlich wahrgenommen?
Also ich würde mal sagen, es wird als typisch deutsch wahrgenommen, weil es ist eben diese regelbasierte, durchdachte Politik. Also alles wird bis ins Kleinste geplant und kontrolliert und es wird überhaupt über alles ganz genau nachgedacht. Und dann wird eine Regel und ein Programm geschrieben oder ein Koalitions- oder erst Sondierungsvertrag natürlich, was steht auch kein Mensch hier, oder dann ein Koalitionsvertrag. Also es ist schon typisch, dass das so gemacht wird. Also es wird nicht als ungewöhnlich wahrgenommen, auch nicht als bedrohlich, weil hinterher stellt sich raus, dass diese Koalitionen eben dann auch ziemlich stabil sind, weil wenn man sich mal eine Regel gegeben hat, dann wirft man die in Deutschland auch nicht mehr so über den Haufen. Also wenn Frau Merkel mit Herrn Schulz einig wird, dann bleibt das auch so. Da verlassen sich dann auch alle drauf.
Sind denn jetzt durch die verspätete Regierungsbildung in Deutschland schon Züge abgefahren in Brüssel, wo Deutschland, wenn die Regierung dann mal steht, auf den Anschluss warten muss?
Ja, ein Zug ist ganz bestimmt abgefahren. Das ist der Eurozonen-Reformzug. Da hat ja Emmanuel Macron wichtige Vorschläge gemacht. Also mehr Geld sollen alle nach Europa liefern und mehr EU-Institutionen soll es geben. Und da ist natürlich in Berlin ist man da auf Hab-8-Stellung. Das möchte man natürlich so nicht. Und deshalb ist man in Berlin natürlich ganz froh, dass dieser Zug schon erstmal abgefahren ist. Und wenn dann mal die Regierung steht, wird man einen neuen aufs Gleis stellen.
Danke nach Brüssel zu Andreas Meyer-Feist. Dr. Aswawossen Aserate ist nicht nur Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie, er ist auch Autor und er lebt seit Jahrzehnten schon in Frankfurt. In seinem Buch über deutsche Tugenden geht es von Anmut bis Weltschmerz. Und wir sind natürlich beim Buchstaben P, bei Pünktlichkeit.
Es muss irgendwann zu Beginn der 80er Jahre gewesen sein. Ich hatte in Deutschland Fuß gefasst und war dabei, mich beruflich zu etablieren. Als Unternehmensberater, insbesondere für Afrika und den Mittleren Osten. Für eine deutsche Firma hatte ich eine größere Investition im Kongo vermittelt. Telefaxgeräte waren damals noch kaum verbreitet, von elektronischer Post ganz zu schweigen. Und so schickte ich in einer nicht unwichtigen Angelegenheit ein Telex nach Afrika. Eine Woche verstrich, ohne dass ich eine Antwort erhalten hätte, und meine deutschen Geschäftspartner begannen langsam nervös zu werden. Als eine weitere Woche vergangen war, griff ich zum Telefon. Es dauerte eine Weile, bis ich meinen Ansprechpartner im Kongo in der Leitung hatte. Ich rief ihm zu, »Haben Sie denn mein Telex nicht erhalten?« Und dann fiel der Satz, den ich schon so oft gehört hatte und immer wieder hören sollte. »Die Europäer haben die Uhr.« Wir haben die Zeit.
Großartig. Jetzt wissen wir auch, warum wir so wenig Zeit haben. Wir haben zu viele Uhren. Aber trotz aller Uhren, bei großen Bauvorhaben sieht es schlecht aus für die sprichwörtliche deutsche Pünktlichkeit. Denken Sie nur an die Elbphilharmonie, die 7 Jahre später und 10-mal teurer als geplant eröffnet wurde. Aber immerhin, sie wurde eröffnet. Davon sind wir am neuen Flughafen für Berlin, dem BER, noch weit entfernt. Nach 11-jähriger Bauzeit und etlichen Chefs, die den Karren aus dem Dreck ziehen sollten, die alle gescheitert sind, hat man ein bisschen den Überblick verloren, wer denn zurzeit die Geschäfte führt für den BER. Es ist der Stadtplaner Engelbert Lütke-Daldrup. Seit März trägt er die Verantwortung und heute hat er den neuen Eröffnungstermin für den neuen Berliner Flughafen bekannt gegeben. 2020 soll es sein.
Im März 2020 soll es soweit sein. Mit 9 Jahren Verspätung könnte der Berliner Flughafen BER endlich an den Start gehen. Airport-Chef Lütke Dahldrop sprach von einem Termin, den er dem Aufsichtsrat in voller unternehmerischer Verantwortung vorschlagen werde. Vertreter der hauptbeteiligten Baufirmen wie Siemens und Bosch hatten kürzlich bei einer Anhörung im Berliner Parlament versichert, auch sie sehen keine Fertigstellungsrisiken mehr, auch nicht bei der Brandschutz- und Entrauchungsanlage, dem größten Sorgenkind am BER. Das überrascht, schließlich hatte der TÜV kurz zuvor eine ellenlange Mängelliste im Main Pier Nord des BER-Terminals aufgestellt. Völlig sicher ist dagegen, dass eine verspätete Eröffnung im Herbst 2020 bis zu 500 Millionen Euro kosten könnte. Schon heute haben sich die BER-Kosten von 2,4 auf 6,6 Milliarden Euro nahezu verdreifacht.
Thomas Rautenberg berichtete vom BER-Eröffnungstermin. Es könnte auch Oktober 2020 werden. Dass man solche Eröffnungstermine überhaupt mit Vorsicht betrachten sollte, das zeigt uns ein Blick zurück auf den ersten Eröffnungstermin. Das war vor 7 Jahren, im März 2012. Da war man noch voller Zuversicht.
Im Frühjahr sieht alles noch sehr gut aus, als der neue Flughafen BER auf den Namen Willy Brandt getauft wird.
Dies ist ein schöner Tag nach einem langen Weg.
Flugzeuge starten zwar nicht, dafür aber eine millionenschwere Werbekampagne. Die SPD-Länderchefs von Berlin und Brandenburg, Wowereit und Platzeck, strotzen vor Zuversicht. Der Flughafen werde pünktlich am 3. Juni eröffnet.
Da machen wir überhaupt gar keine Sorgen, weil das ist beschlossen, dass es fertig wird.
Das ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte, eine riesige Erfolgsgeschichte.
7000 Bauarbeiter sind im Endspurt. Der große Umzug von Tegel nach Schönefeld wird geplant. Doch 3 Wochen vorher, am 8. Mai, gibt's den großen Knall. Wowereit, Platzeck und Flughafenchef Schwarz sagen den Eröffnungstermin ab, weil die Brandschutzanlage nicht funktioniert.
Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg. Kein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger unserer Region.
Es ist wirklich eine bittere Enttäuschung.
Man kann es als ein Desaster bezeichnen.
Ich verhehle auch nicht, dass ich stocksauer bin.
Von jetzt an beginnt eine ganze Reihe von Eröffnungsverschiebungen. Platzeck will den Flughafen noch im Sommer an den Start bringen. Der Aufsichtsrat legt sich auf den 17. März 2013 fest. Und Klaus Wowereit bleibt dabei.
Es ist bei all den Problemen nach wie vor eine Erfolgsgeschichte.
Die Opposition ist ganz anderer Meinung. Grünen-Fraktionschefin Ramona Popp.
Herr Wowereit, heute ist der Tag Ihrer härtesten Bruchlandung als regierender Bürgermeister.
Der Flughafentechnikchef wird gefeuert und die Verträge mit dem Generalplaner gekündigt. Was folgt, ist ein Chaos. Tausende Bauausführungspläne fehlen und müssen mühsam wiederbesorgt werden. Im August tritt der neue BER-Technikchef Horst Ammann aus Frankfurt seinen Job an und beschreibt die Situation so.
Das Wort Chaos nehme ich dabei nicht in den Mund. Ich sage mal, ein ganz großes Stück ist halt der normale Wahnsinn bei solch großen und komplexen Projekten.
Der Eröffnungstermin wird zum 4. Mal verschoben, diesmal auf den 27. Oktober 2013. Inzwischen ist der Flughafen 1,2 Milliarden Euro teurer geworden und kostet jetzt 4,2 Milliarden. Die Gesellschafter Bund Berlin und Brandenburg schießen das Geld nach, aber ob es beim Eröffnungstermin bleibt, ist trotzdem nicht sicher.
Wir werden alles tun, dass der Flughafen so schnell wie möglich in Betrieb gehen kann.
Holger Hansen über die nun schon insgesamt 11 Jahre dauernde Zuversicht, dass es irgendwann einen betriebsbereiten BER geben wird. Und bis dahin erleuchtet der Geisterflughafen weiter Nacht für Nacht das Gelände, weil anscheinend keiner weiß, wo das Licht ausgeht. Kleiner Auszug aus der Pannenserie. Die Schächte für die Stromkabel sind zu klein. Die automatischen Türen gehen nicht automatisch auf. Die Feuerwehr kann nicht ins Terminal einfahren im Notfall. Die Gepäckanlage ist zu klein. Die Sprenkleranlage funktioniert nicht. Rolltreppen wurden zu kurz bestellt. Und. Über 1 Million Euro kostet die Bauruine den Steuerzahler täglich. HR2 Kultur der Tag. Erbarmen zu spät vom Ende deutscher Pünktlichkeit. Bei gleichem Schlafbedürfnis hätte ich gerne Tage, die ungefähr 6 Stunden länger wären. Dann könnte man sich trotz Arbeit noch entspannt mit Freunden treffen, hätte Zeit für die Familie, zum Sport machen, Veranstaltungen besuchen, kochen, lesen, faulenzen. Alles Dinge, die in der Arbeitswoche oft untergehen. Und das scheint weit verbreitet als Problem empfunden zu werden. Ich habe keine Zeit. Das hört man oft. Dr. Marc Wittmann ist Psychologe und Humanbiologe und er hat die Zeit gefunden, Bücher über das Zeitempfinden zu schreiben. Schönen guten Abend, Herr Wittmann.
Guten Abend, hallo.
Ist das Klagen über zu wenig Zeit eine Erscheinung unserer Zeit?
Sagen wir mal so, sie hat vielleicht zugenommen, aber
Dieses Klagen kann man schon beim guten alten Goethe finden. Dann Ende 19. Jahrhundert beim Beginn der Elektrifizierung, als plötzlich Trambahnen durch die Straßen rauschten, gab es das auch schon. Und was wir heute Burnout nennen, da gab es dann auch schon Vorläufer. Mhm. Und jetzt vielleicht kann man sagen, ob es nochmal so ein Schwung reingekommen durch die Medialisierung und den Verkehr, den zunehmenden Verkehr, dass alles schneller, alles mehr wird. Und da sind wir vielleicht nochmal, vor allem die Leute, die noch die Zeit vor den E-Mails und den Computern kennt, die sind dann besonders gestresst.
Wir leben also in einer schnelllebigen Zeit. Heißt das, wir leben schneller?
Gefühlt auf jeden Fall, weil wir, sagen wir mal so, die leere Zeit nicht mehr so erleben, weil sie immer wieder voll gefüllt wird mit Tätigkeiten, Aufgaben. Wir sind vielmehr, sagen wir mal, zukunftsorientierte Menschen geworden, weil wir unsere Terminkalender abarbeiten und das immer schneller, weil wir jetzt, naja, früher haben wir einen Brief bekommen und haben ihn innerhalb einer Woche vielleicht beantwortet und heute müssen halt 30, 40 E-Mails pro Tag vielleicht beantworten. Mhm. Also gefühlt läuft die Zeit schneller ab.
Vieles geht schneller, aber wir fühlen uns gehetzt. Wir sprechen ja auch vom Stundentakt, der ist eine feste Größe in unserem Leben. Wie tickt denn unsere innere Uhr?
Das kommt darauf an, von was man jetzt redet. Also es gibt tatsächlich eine innere Uhr, die im 24-Stunden-Rhythmus, also zirkadian, abläuft und unseren Schlaf-Wach-Rhythmus bestimmt. Mhm. Und das ist tatsächlich, warum wir müde sind oder warum wir wach sind, das liegt tatsächlich an dieser inneren Uhr, die unseren Tagesrhythmus bestimmt. Aber wenn wir in kleinere Zeitintervalle gehen, so wenn wir Sekunden wahrnehmen oder Minuten wahrnehmen, da findet sich keine Uhr mehr und da müssen wir andere Prozesse annehmen.
Und welche Prozesse sind das?
Na, also ich würde so sagen, man kennt es eigentlich so aus der Erfahrung und die deckt sich dann vielleicht auch so zum Beispiel mit meiner eigenen Forschung. Wenn wir jetzt auf den Bus warten, der nicht kommt und dann uns besonders bemerken, ja, dann vergeht die Zeit viel langsamer. Wir bemerken uns und die Zeit vergeht langsamer. Wenn wir aber schon abgelenkt sind von der Zeit, uns nicht selber bemerken, weil wir zum Beispiel im interessanten Gespräch vertieft sind, vergeht die Zeit ganz schnell. Aha. Und das passt ganz gut zur Forschung. Die zeigt, dass die Zeitwahrnehmung so im Sekunden, im mehreren Sekundenbereich sehr viel mit Strukturen der Körperwahrnehmung zu tun. Also Strukturen im Gehirn, die mit der Körperwahrnehmung zu tun hat. Aha. Das konnte ich zeigen. Die haben so einen schönen Namen Insula, diese Strukturen im Gehirn. Und das bedeutet, wir erleben unsere Zeit aufgrund unserer Körperwahrnehmung.
Wenn wir da am Bus stehen und warten, also an der Haltestelle stehen und warten und dann das Gefühl haben, die Zeit ist unendlich lange, bis der Bus endlich kommt. Im Grunde, wir beschweren uns ja immer darüber, dass wir zu wenig Zeit haben, müssten wir das ja toll finden, dass wir dann auf einmal so viel Zeit haben.
Ja, aber wir sind so zielorientiert. Oftmals, ja, jetzt soll der Bus bald kommen, dann kann ich endlich nach Haus zum Abendessen oder zum Fußball schauen oder was auch immer, so dass wir das immer so als Blockade erleben, ja, so als Hürde. Und das sind wir dann leicht aufgeregt und unmutig darüber. Allerdings, wie Sie es ansprechen, man könnte es ja auch vielleicht ein bisschen rumdrehen und sagen, jetzt nutze ich doch mal die Zeit, die ich habe. Das sind ja oftmals nur ein paar Minuten, bis der Bus dann doch kommt. Mhm. Und komme aus diesem hektischen Alltag raus und komme auch vom Arousal, vom Erregungsniveau runter und bin eher entspannt dann.
Da sind wir ja direkt bei der Entschleunigung. Das ist ja zu einem absolut beliebten Wort geworden. Die Entschleunigung ist in Mode gekommen. Nicht alles reinpacken wollen in die wenige Zeit. Das soll uns entspannter machen und uns dazu bringen, die Zeit mehr zu genießen. Was versteht ein Zeitforscher unter Entschleunigung?
Genau, also dass wir wieder so aus diesem Zukunftsmodus rauskommen, naja, dass wir uns wieder selber mehr spüren. Dass wir weniger auf dem Autopiloten getrimmt sind, wo wir von A nach B gehen, das ist ja unser Alltagsmodus in der Arbeit häufig. Ja. Diese Zielorientierung, dass wir uns wieder selber bemerken. Also man könnte es so veranschaulichen, dass man sagt, gehen wir doch einmal um den Block herum, gerade wenn es draußen besonders kalt ist und schneit. Und dann bemerke ich mich wieder, meine Körperlichkeit und die Zeit dehnt sich wieder. Und dann merke ich wieder plötzlich, dass die Zeit eigentlich gar nicht so schnell vergeht. Und ich merke auch, dass ich selber etwas tun kann, damit die Zeit mal langsamer, mal schneller geht. Und dann komme ich wieder zurück und habe vielleicht eine ganz andere Einstellung zur Zeit und zu meinem Tun.
Wir sprechen ja auch davon, dass wir uns Zeit nehmen für etwas. Das klingt ja so, als müsse man einfach nur zugreifen. Die Zeit ist da und man muss sie halt packen. Wohin greift man da?
Ja, eigentlich ist es, vielleicht ist es eher, dass man sagen sollte, ich lasse die Zeit auf mich zukommen, ich will sie spüren. Das ist gar nicht so ein aktiver Prozess im Sinne von ich greife zu, sondern eher ist ja das Nichtstun, das, was mich dann die Zeit spüren lässt. Also ist es eher vielleicht ein passiv, also insofern auch einfacher Prozess, dass ich mal nichts tue. Ich mache die Tür zu, ich habe also die Hektik, sagen wir mal, meiner Kollegen spüre ich dann nicht. Mhm. Und ich spüre mich und auf einmal, gerade durch die Passivität, erlebe ich wieder Zeit und den langsamen Verlauf der Zeit. Ich lasse es also dadurch auf mich zukommen.
Also wenn wir die Zeit, die wir haben, mehr genießen wollen, müssen wir sie mehr auf uns zukommen lassen.
Genau, und dann vielleicht auch, was man so schön nennt, quasi, dass ich metakognitiv mich umstrukturiere, so scheußlich das jetzt klingt, dass ich quasi auf mich selber blicke und mich selber erlebe und sage, so, jetzt drehe ich es mal rum und lass die Zeit auf mich zukommen, jetzt genieße ich das mal, jetzt bin ich befreit von der Hektik des Tages und jetzt habe ich, auch wenn es nur 2-3 Minuten sind, jetzt genieße ich die, denn jetzt bin ich bei mir.
Eine hohe Kunst. Ich habe mal gelesen, Glück ist die Zeit, in der man sie vergisst. Vielen Dank, Dr. Marc Wittmann, für Ihren psychologischen Blick auf die Zeit und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Erbarme zu spät. HR2 Kultur der Tag. Eine Therapie für alle, die immer und überall auf fanatische Weise pünktlich sein müssen, bietet Hans Weigel in seinem Buch Ist Pünktlichkeit heilbar?
Unpünktliche Männer und Frauen des deutschen Sprachgebiets. Fern sei es von mir, euch zu tadeln, euch zu beschimpfen oder gar gegen euch anzukämpfen. Tadelt man die Sturmflut? Beschimpft man den Hagelschlag? Kämpft man gegen die Windhose? Eure Unpünktlichkeit ist elementar, urhaft wie jedes Naturereignis. Man muss sich auf sie einstellen, sich mit ihr abfinden, ihre Gesetze erfassen. Eben daran aber fehlt es bisher. Um den Blitzableiter erfinden zu können, muss man den Blitz studieren. Haben wir die Unpünktlichkeit studiert? Es gibt keine Forschung, keine Deutung, keine Darstellung, keine Psychologie und keine Physiologie der Unpünktlichkeit, keine Soziologie, keine Geschichte, vor allem aber kein Lehrbuch der Unpünktlichkeit. Nun aber scheint die Zeit gekommen, endlich Zusammenhänge zu erkennen und herzustellen. Eine Unpünktlichkeitskunde, eine Unpünktlichkeitslehre ist zu schaffen, die Philosophie der Unpünktlichkeit zu entwerfen, die Geschichte der Unpünktlichkeit zu erforschen. Vom Elementarunterricht über die mittleren bis zu den höchsten Schulen sind unsere jungen Leute in der Unpünktlichkeit zu unterweisen, auf dass sie nicht unvorbereitet ins Leben treten. Das bürgerliche Recht, das Strafgesetz und ihre Ausführungsbestimmungen sind durch Novellierungen den neu gewonnenen Erkenntnissen anzupassen. Ich will mich so sehr in die Unpünktlichkeit vertiefen, mich so ganz und gar in sie versetzen, dass sie mich nicht mehr loslässt, in mich eindringt. Ich will aus einem eigenwilligen, unangenehm auffallenden, lästigen, tief unglücklichen Einzelgänger zum normalen Menschen werden.
Unpünktlichkeit kann man also auch lernen, muss man aber nicht. Jeder kennt Menschen, die notorisch zu spät kommen. Das kann sehr nervig sein. Pünktlichkeit, das hat zumindest in der deutschen Wahrnehmung auch etwas mit Höflichkeit zu tun. Und meine Kollegin Birgit Spielmann ist sehr gerne höflich.
Zumindest eine bürgerliche Tugend gehört mir, die Pünktlichkeit. Eigentlich bin ich sogar überpünktlich. Nicht aus Angst vor dem zu spät kommen, sondern weil die Extraminuten, die bis zur vereinbarten Zeit noch verstreichen müssen, dann mir ganz allein gehören und nicht irgendwo ziellos herumlümmeln. Keine Sorge, ich bin jetzt nicht so zwanghaft, dass alle Leute, die mich zu sich nach Hause zum Essen einladen, Angst haben müssen, dass ich auf die Minute genau an ihrer Haustür klingele, während sie noch dabei sind, sich das Bratenfett vom Gesicht zu rubbeln und das herumliegende Kinderspielzeug und andere Chaoskleinigkeiten hinter einem Sofa zu verstecken. Nein, Überpünktlichkeit bei Einladungen verursacht Stress und ist grob unhöflich. Aber da Pünktlichkeit ja auch ein Ausdruck von Höflichkeit ist, muss ich eben mit individuell kalkulierten Verspätungen arbeiten, die aber eigentlich nur ein Beleg für das Ineinanderfließen von Pünkt und Höflichkeit sind. Wenn ich mal wieder richtig Sehnsucht nach Pünktlichkeit habe, mache ich zur vollen Stunde die Nachrichten an. Das klappt immer. Oder ich gehe zu meiner Tante Gertrud, wo immer, wirklich immer um 6:30 das Abendessen auf dem Tisch steht. Öffentliche Verkehrsmittel sind inzwischen zu so einer Art Gelassenheitsübung geworden, es sei denn, man steigt an der allerersten Haltestelle, also bei Fahrtbeginn, ein. Sogar ein Yogameister, Swami Sivananda, setzt sich ausführlich mit dem Thema Pünktlichkeit auseinander und gibt den Rat, sei lieber 2 Stunden zu früh als einen Moment zu spät. Das kommt mir zwar übertrieben und sicher auf den Moment an, aber im Grunde hat er recht. Andererseits gibt es Menschen, die so zuverlässig zu spät sind, dass das auch eine Art von Pünktlichkeit ist. Ganz schrecklich wird es, wenn sie meinen, an sich arbeiten zu müssen und dann plötzlich exakt zur ausgemachten Uhrzeit erscheinen, während ich noch unter der Dusche stehe. Das haut rein wie die Umstellung von Winter auf Sommerzeit. Obwohl ich mit der einen Stunde im Vergleich mit den zwei Stunden, die Meister Sivananda angeraten hat, ja noch gut bedient bin. Ich muss jetzt aber aufhören, ich bin nämlich verabredet und will auf keinen Fall zu spät kommen.
Auf das richtige Maß kommt es an, nicht zu spät, aber auch keinesfalls zu früh. Auf den Punkt eben wäre ideal. Die deutsche Pünktlichkeit, eine bürgerliche Tugend. Ist die deutsche Pünktlichkeit vom Aussterben bedroht, weil wir von Verspätungen umgeben sind? Ist die Pünktlichkeit gar eine völlig überbewertete Geste? Professor Dr. Wolfgang K. Schuber ist Ethnologe und Direktor des Berliner Instituts für Migrationsforschung an der Humboldt-Universität. Schönen guten Abend, Herr Professor K. Schuber.
Hallo, guten Abend.
Sind wir Deutschen eigentlich so pünktlich, wie es immer heißt, oder ist das doch eher auch ein Mythos?
Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie man fragt. Wenn man unsere Nachbarn im Ausland fragt, würden wahrscheinlich die meisten bestätigen. Wenn wir unsere ältere Generation in Deutschland fragen, würden, glaube ich, auch sehr viele sagen, doch, doch, wir sind eigentlich eine sehr pünktliche Gesellschaft. Und wenn wir die Jüngeren fragen, wenn ich die Studierenden an Universitäten frage, dann erntet man meistens doch eher ein belustigtes oder selbstironisches Lächeln, weil wir natürlich sehen, dass diese Sekundärtugend der Deutschen auch sehr nachgelassen hat.
Das heißt, das hat sich verändert. Die ältere Generation ist noch sehr, sehr auf Pünktlichkeit bedacht und bei den Jungen spielt das gar keine Rolle mehr?
Also wir können darüber reden, ob wir das denken, wir Älteren, dass wir pünktlich sind und bei den Jüngeren sehen, dass sie unpünktlich sind oder ob wir wirklich pünktlich sind. Aber ich glaube in der Tat, es gibt so eben eine Vorstellung davon, die hat viel eben auch mit der deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts zu tun, dass unsere großen Verkehrssysteme, dass die Arbeitsbeginne, dass Termine eben pünktlich wahrgenommen werden. Das hat auf der einen Seite vielleicht eine leicht pedantische Note. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, das ist im Grunde genommen natürlich eine sehr egalitäre Regelung. Denn wenn alle pünktlich sind, muss niemand auf niemand warten. Und wir wissen ja, der Umgang mit Zeit drückt in hohem Maße eben auch Hierarchie, also Herrschaft aus. Mhm.
Dazu kommen wir gleich. Wie hat sich das denn entwickelt, dass die Deutschen so pünktlich geworden sind?
Ja, wir haben natürlich eine sehr intensive und schnelle Phase in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. der Industrialisierung und der Verstädterung. Und in diesen großen Zusammenhängen, wo dann Verkehrssysteme wie die U-Bahn oder die Busse entstehen und die Eisenbahnen, wo große industrielle Produktion entstehen, ist es natürlich entscheidend, dass alle gleichzeitig da sind. Denn wir wissen ja, bei Arbeitsteiligkeit entscheidet sozusagen der Letzte, wann es losgeht. Und da gibt es schon eine sehr intensive kollektive Erziehung eben zur Pünktlichkeit. Das wird dann im 19. Jahrhundert als industrielle Tugend beschrieben. Also da spielt in der Tat eben die große Industrie und die Verstädterung eine große Rolle. Und dann sicherlich auch natürlich die autoritären politischen Herrschaften, die Deutschland im Kaiserreich nach dem Nationalsozialismus auch hatte. Da wird Pünktlichkeit eben im Grunde genommen auch als Nationaltugend beschrieben und in den Schulen, beim Militär, in der Universität eben auch gefordert.
Dieses autoritäre Regime ist vielleicht noch bedeutender, denn Industrialisierung und Verstädterung, das gab es ja in den Nachbarländern auch und da ist man nicht so pünktlich.
Ja, aber wir haben es hier in Deutschland schon in sehr kompakter Form und wir haben es auch sehr schnell dann. Also man darf nicht vergessen, dass eben in den 1920er Jahren dann Deutschland schon in Europa gesehen ein industrieller Riese ist. Berlin würde man sich heute auch nicht mehr vorstellen, ist damals die größte Industriestadt Europas. Also das wird hier schon sehr sozusagen mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung verbunden, aber eben in der Tat auch dann mit diesen Vorstellungen eben der besonderen deutschen Tugenden und dazu soll eben angeblich Disziplin und Pünktlichkeit gehören und mindestens 2-3 Generationen in Deutschland sind damals eben auch in diesem Sinn erzogen.
Sie haben es schon angeschnitten, die Pünktlichkeit hat auch noch eine andere Komponente. Da geht es auch um Machtdemonstration. Also wenn Menschen absichtlich zu spät kommen, dann bedeutet das was.
Ja, also das ist im Grunde genommen eines der ältesten Herrschaftsmittel, die wir eben auch kennen. Der Mächtige, früher meistens Männer, der Mächtige lässt warten. Wer sozusagen ihm untergeordnet ist, wird möglichst vermeiden, ihn warten zu lassen, weil man natürlich weiß, der Herrscher wird dann übellaunig, der Chef wird übellaunig. Also insofern ist es natürlich ein Machtmittel. Und man könnte jetzt sagen, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, dass also die deutsche Pünktlichkeit jedenfalls möglicherweise auch ein wenig Höflichkeit und Respekt war. Denn das eben bedeutet in der Tat, wenn alle gleichzeitig kommen, muss niemand von Anfang an das Gefühl haben, durch die lange Wartezeit bin ich schon mal sozusagen 3 Stühle niedriger als mein Gesprächspartner oder der Einsteller oder wie auch immer. Und ich glaube, das erleben wir in Deutschland auch vielfach noch so, dass wenn wir warten müssen, wir jedenfalls nicht gutlaunig, sondern eher übellaunig.
Allerdings, gibt es eigentlich auf der Welt noch andere Völker, die als so pünktlich gelten wie wir, oder haben wir da echt ein Alleinstellungsmerkmal?
Naja, man sagt ja oft den Japanern nach, sie wären die Deutschen Asiens, weil es dort auch sehr viel, auch um formale Regelungen geht. Auch Japan hat eher eine Geschichte der autoritären Gesellschaft. Und wenn man heute in Japan ist, kann man in der Tat schwer begreifen, wie so eine lebendige Hauptstadt wie Tokio dann doch noch sehr diszipliniert, autoritär im Grunde genommen funktioniert. Also wenn Sie da in der U-Bahn unterwegs sind, erschrecken Sie regelrecht, weil junge Männer plötzlich aufstehen und Ihnen den Platz anbieten, dann sind Sie entweder Frau oder ein älterer Herr wie ich.
Der Mensch hat ja gerne so eine gewisse Regelmäßigkeit. Das tut ihm auch gesundheitlich gut, regelmäßig schlafen, regelmäßig essen. Ist Zeitempfinden universal oder ganz eng verknüpft mit kulturellen Gepflogenheiten?
Also es ist sicherlich verbunden, sehr eng verbunden mit sozialen Umgebungen und kulturellen Traditionen, mit Milieus, aber auch Generationen. Und wir wissen, dass zwar die Balance sehr unterschiedlich ist, aber im Grunde genommen alle Gesellschaften, alle Kulturen eine Balance finden müssen zwischen Verbindlichkeiten und Unverbindlichkeiten. Und viele empfinden eben die Tendenz zur Verbindlichkeit sozusagen als ein Stück, ja, Disziplin, Unfreiheit. Und die Unverbindlichkeit eben als Freiheit. Das ist bei uns eben gerade in europäischen Gesellschaften sehr häufig dann eben diese Feierabendgeschichte. Ja, 19. Jahrhundert beginnt und ja erst im Grunde ab 19, 20 Uhr abends beginnt und nur Sonntag stattfindet und sich dann ausweitet. Und heute sind wir eben doch Gesellschaften, in den Städten zumindest. Naja, da sind die Feierabende und die Freizeiten so unterschiedlich, dass wir schon am Nachmittag manchmal eben, je nachdem, in welchem Beruf wir tätig sind, die Freiheit der Zeit genießen. Und das ist eben ganz entscheidend, dass bestimmte Regelungen, die für die Großeltern vielleicht noch gegeben und gegolten hatten, heute nicht mehr gelten. In einer Stadt wie Berlin ist es eben jetzt nicht mehr unbedingt ein Zeichen von Alkoholismus, wenn Sie am Nachmittag im Sommer mit einer Flasche Bier durch die Parks ziehen, sondern zeigt eben symbolisch im Grunde genommen auch, ich bin jetzt nicht mehr im Zeitdiktat der Arbeit, jetzt ist Freizeit angesagt. Also mit den Lebensstilen kommt eben auch ein freierer Umgang mit Zeit.
Pünktlichkeit, das hat ja auch was damit zu tun, dass man davon ausgeht, dass es einen richtigen Zeitpunkt gibt und wenn man den nicht trifft, dann ist man zu spät. Darauf muss man sich ja aber auch erstmal einigen.
Ja, das ist immer, also zu spät oder pünktlich ist ja immer ein relationaler Begriff. Wenn alle zu spät kommen, nicht, dann sind alle rechtzeitig da. Wenn nur einer zu spät kommt oder eine ist, dann sozusagen merkt man an den anderen, an deren Laune eben, war ich jetzt viel zu spät oder schauen die noch sozusagen etwas großmütig dann zu. Also es ist abhängig von Konventionen und wir würden sicherlich sagen, auf der einen Seite gibt es so etwas wie eine strukturelle Konvention, die absolute Zeit. Wenn der Zug eben um 20.17 Uhr fährt und da wird gepfiffen, dann ist eben zu spät kommen, ich komme nicht mit. Das andere wäre vielleicht eher die soziale Zeit. Wenn wir uns einigen, dass wir uns heute Abend treffen und man sagt so gegen 20 Uhr und alle kennen sich ein bisschen und alle kommen entweder die 10 Minuten zu früh, weil sie sich so freuen, oder die 10 Minuten zu spät, weil sie wissen, das ist entspannt bei allen, dann gibt es eher so eine soziale. Und wir haben ja in anderen Gesellschaften, auch wenn es schwer ist, das so zu verallgemeinern, aber in anderen Gesellschaften, in Portugal, Spanien, Italien, sehr oft soziale Zeitbegriffe.
Sagt Professor Dr. Wolfgang Kaschuba. Ganz herzlichen Dank. HR2 Kultur der Tag, Erbarmen zu spät vom Ende deutscher Pünktlichkeit. Noch ist der Ruf nicht ruiniert, noch gelten wir als sehr pünktlich, auch wenn wir den Plan nicht immer einhalten, den Fahrplan bei der Bahn nicht, den Eröffnungstermin großer Bauvorhaben nicht. Es ist gar nicht so einfach mit der Pünktlichkeit. Pünktlich Schluss machen wir aber auf jeden Fall jetzt auch. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.